März gehen weltweit Frauen und Feministinnen auf die Straße und fordern Sichtbarkeit und Anerkennung, gerechte Bezahlung und das Ende von Gewalt und Diskriminierung. Mit einer Live-Sendung berichten die freien Radios von Aktionsorten, führen Interviews mit AkteurInnen und spielen feministische Musik. Regional, bundesweit und international. Schaltet das Radio ein oder hört den Livestream im Internet am 8. März von 7 bis 22 Uhr.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin am 6. März 2019. Für euch im Studio sind Lisa und
Matti.
Hallo Matti. Und wir haben heute ein feines, GEMA-freies, queer-feministisches Musikprogramm für euch zusammengestellt und werden euch in der kommenden Stunde mit folgenden Themen beglücken. Einem Bericht von der ersten städtischen Plattform für LSBBTIQ.
Fast.
Menschen, fast, oh Gott, schon verkackt, aber genau, ich wollte dich noch fragen, wofür denn diese sperrige Abkürzung eigentlich steht.
LSBTTIQ, L für lesbisch, schwul, bi, sexuell, transgender, transsexuell, intergeschlechtlich und queer.
Quasi 2T, 1B.
2T, genau.
Alles klar, danke.
Ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Variationen davon. Und das Sternchen ist natürlich immer mitgedacht für alle anderen Leute, die nicht irgendwie in die heteronormative Gesellschaft passen.
Alles klar, dann geht's weiter mit einem Interview mit einer der Herausgeberinnen des Buches Our Piece of Punk. Und ein Interview mit dem Verein Digital Courage zur geplanten Urheberrechtsreform der EU. Und außerdem gibt es dann am Ende noch unsere tollen Veranstaltungstipps. Ihr hört das Infomagazin auf 102,3 MHz. Und jetzt geht's direkt los mit dem Beitrag.
Genau, zur ersten kommunalen Plattform LSBTTIQ. Dafür habe ich Alexi interviewt von Queer Amnesty und Alexi hat uns erzählt, was da so abgelaufen ist. Vor zwei Wochen war schon das Vernetzungstreffen der queeren Gruppe, der queeren Gruppen hier in Freiburg und jetzt zur kommunalen Plattform LSBTTIQ wurde von der Stadt eingeladen, um zu sehen, wo da Zusammenarbeit stattfinden kann.
Als Teil von Amnesty International oder von Queer Amnesty mit bei der ersten kommunalen Plattform LSBTTIQ. Welche Gruppen waren noch vertreten?
Also es war super spannend, weil halt eben nicht nur queere Gruppen oder LSBTIQ-Gruppen da waren, sondern eben auch von der Stadt VertreterInnen. Genau, also das Ganze wurde ja geleitet von Frau Sever, der Leiterin der Stadtverwaltungsgruppe für Gender and Diversity. Und es waren eben auch Stadträte oder StadträtInnen dort und haben sich das Ganze mit angehört. Und von den queeren Gruppen aus Freiburg waren Leute von der Rosa Hilfe waren da, die Lesbenfilmtage waren vertreten, eben Queer Amnesty war mit dabei. Dann von der Gender and Diversity Stelle der Uni waren auch eine Person mit dabei und war eigentlich super bunt gemischt, ja.
Die Stadt hat da auch eingeladen, oder?
Genau, das war von der Stadt aus organisiert, ja.
Ja. Und soweit ich das erfahren konnte, in der Einladung stand, dass Martin Horn, der Oberbürgermeister, eine Ansprache gehalten hat.
Genau.
Was waren da so die Themen? Was hat er angeschnitten und ist da irgendwas besonders hervorgestochen?
Er hat halt so eine Begrüßungsrede gehalten und war auch ganz ein bisschen lustig, weil er ein bisschen über dieses doch sehr sperrige Akronym von LSBTTIQ etwas gestolpert ist, aber allgemein hat sehr nett eingeleitet und gemeint, dass Freiburg zwar eine sehr diverse und offene Stadt ist, aber dass man trotzdem eben noch sehr viel zu tun hat.
Hat er da irgendwas Konkretes genannt, wo er dran arbeiten möchte oder wo er meint, dass die Stadt noch was verbessern kann?
Nee, also so genau habe ich das nicht rausgehört. Das war eher so, ja, es gibt allgemein eben noch was zu verändern in Freiburg und wir waren dann eben eingeladen, damit wir unsere Forderungen stellen können und so. Ja. Mhm.
Also das war die Ansprache, die kam als erstes. Was gab es dann noch für Punkte, die abgehandelt worden bei dem Treffen?
Also genau, er hatte diese Begrüßungsrede eben gehalten und im Anschluss daran wurde dann ein Vortrag vorgetragen von Gabriela Lünsmann und sie ist eine Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht aus Hamburg und die hat zur Vielfalt im Familienrecht gesprochen und vor allem auch sich auf das geänderte Personenstandsgesetz eben bezogen und wie Ehe für alle jetzt funktioniert für Regenbogenfamilien und was es eben noch für Diskussionen und für Reformen geben muss, um das eben noch offener zu gestalten.
Mhm. Was gibt es da zum Beispiel?
Also das Problem, was zum Beispiel angesprochen wurde, war, wenn jetzt beispielsweise ein lesbisches Pärchen ein Kind bekommt. Und dann ist immer nur noch, bis jetzt immer noch nur die leibliche Mutter, also biologische Mutter, wirklich die Mutter des Kindes. Und sozusagen die andere Mutter muss das Kind dann adoptieren und über eine Stiefkindadoption, glaube ich, genau. Und das kann bis zu 2 Jahre dauern, bis das dann letztendlich durch ist.
Und, okay. Ja. Spannend. Danach war noch ein Kennenlernen mit der Frau Sever anberaumt, oder? Mhm. Wie war das? Wie ist sie rübergekommen, die Frau Sever? Wirkte die sympathisch? Meint ihr, die hat gute Sachen beizutragen?
Also auf mich hat sie sehr sympathisch gewirkt und ich finde es in erster Linie super cool, dass sie überhaupt dieses Treffen veranstaltet hat, weil ich das super wichtig finde, dass die Stadt sich da halt auch dann zeigt und sagt, ja, hey, wir wollen auch, dass LGBTI eben mit inkludiert ist und so. Genau, also wir haben das dann eben so gemacht. Also es war nicht so ein direkter Austausch jetzt nur mit ihr. Also klar, sie hat das Ganze geleitet und dann nochmal zusammengefasst am Ende. Aber wir hatten danach dann noch so eine Kennenlernrunde und das war eher so unter uns, dass wir dann Fragen beantwortet haben und unsere eigenen Forderungen und Visionen für Freiburg und LGBTI-Community gestellt haben und oder ausgearbeitet haben. Und dann haben wir ihr das eben so präsentiert und den ganzen Leuten, die von der Stadt eben präsent waren. Und sie hat das dann so entgegengenommen und gemeint, ja, okay, damit kann man arbeiten. Und sie schaut dann mal, was da zu machen ist und so. Ja.
Und was sind die Erwartungen der Community an die Zusammenarbeit mit der Stadt?
Es war eigentlich ziemlich eindeutig, weil alle verschiedenen Gruppen halt so die gleichen Themen irgendwie dann aufgegriffen haben. Das wurde einmal gefordert, dass eben ein queeres Zentrum möglichst in der Stadtmitte errichtet werden soll, was eben auch auf die Raumnot von ehrenamtlichen Gruppen und halt vor allem queeren Gruppen anspricht. Und auch finanzielle Unterstützung wurde gefordert. Dass solche Vernetzungstreffen oder solche Plattformen in Zukunft weitergeführt werden sollen und eben diese Vernetzung von Beratungsstellen, also innerhalb der Community, total wichtig ist und dass man irgendwie so eine Art so Oberhaupt bräuchte, um das alles zusammenführen. Und dann wurde zum Beispiel auch das Thema Flagge zeigen thematisiert, also
Das wollte ich auch noch fragen zum CSD. Genau. Ist das Thema?
Ja, das war das Thema, ja. Weil es ja eben doch ziemlich so Komplikationen letztes Jahr mit dem CSD eben gab.
Hat sie irgendwie zugesagt, dass sich die Stadt da bessert, dass es da irgendwie bessere Unterstützung gibt, dass die Route vereinfacht wird oder sowas? Das waren ja alles die großen Probleme.
Genau. Also sie ist da nicht komplett drauf eingegangen und ist da auch ein bisschen ausgewichen, so hatte ich das Gefühl. Also hat jetzt nicht von vornherein gesagt, oh ja, das war irgendwie ein Fehler oder da ist was schiefgelaufen oder so. Aber du hast gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen unangenehm wurde. So. Es wurde zum Beispiel auch, eine Person hat eben gesagt, dass es sehr gut wäre, wenn man so einen CSD-Empfang von der Stadt aus eben hätte, um den CSD so einzuleiten. Vor allem jetzt mit 50 Jahren Stonewall Riots und so. Und halt einfach das Sichtbare rauszutragen und so eine queere Selbstverständlichkeit nach außen hin zu tragen, dass die Stadt das eben auch vertreten soll. Ja. Ach ja, und was ich auch sehr spannend fand, war, dass so queer-friendly Certificates oder so Zertifikate eben angesprochen wurden. Vielleicht kennst du das, dass an Supermärkten ja auch eben so eine,
LGBT-Flagge
genau hängt oder so. Und dann kam der Vorschlag, dass man sowas ja auch bei Hotels einführen könnte, um so Queer-Tourismus oder so in Freiburg zu fördern. Oder zum Beispiel bei Altenheimen oder anderen Institutionen einfach, ja. Mhm.
Kümmert sich die Frau Sever allein um die Stelle Gender and Diversity oder gibt es da noch mehr Leute, die das unterstützen? Das ist ja auch eine Frage, wie viel Kapazität Ressourcen die Stadt da reinsteckt und so.
Nee, also das war dann ein bisschen schade. Also sie hat eben so erklärt, dass sie das gerade alles selbst irgendwie auf die Beine stellen musste, dieses Treffen da zusammen mit ihrer Praktikantin. Und genau, dass irgendwie gerade ein paar Leute wegen Krankheit ausgefallen sind und so. Aber es klang auf jeden Fall so, dass sie relativ unterbesetzt sind in diesem Bereich. So, ja.
Und das war jetzt die erste kommunale Plattform. Soll es noch eine zweite geben? Und wie sieht die weitere Zusammenarbeit mit der Stadt aus?
Also es soll noch eine zweite geben. Frau Sievert meinte, dass das wahrscheinlich dann irgendwie so zweimal im Jahr stattfinden soll. Und dann haben sich einige auch geäußert, ja, das finden sie zu wenig, weil halt in einem halben Jahr kann viel passieren und es gibt ja total viel zu besprechen. Und das waren ja jetzt auch nur so 2 Stunden, die man da zusammensaß und mal so ein bisschen grob irgendwelche Ideen gesammelt hat und jetzt ja noch nicht speziell irgendwie was feststeht, wann wird was gemacht und was wird überhaupt gemacht letztendlich. Ja.
Okay.
Das war Alexi von der Gruppe Queer Amnesty hier in Freiburg. Und Alexi hat uns über die erste kommunale Plattform LSBTTIQ berichtet, zu der die Stadt eingeladen hatte. Und jetzt geht's weiter mit Musik.
Das war Kenny Kenny OO mit Sandy Doesn't Know. Und jetzt geht's weiter mit Our Piece of Punk, ein queer-feministischer Blick auf den Kuchen. Our Piece of Punk ist ein 160-seitiges Buch in Deutsch und Englisch mit Zeichnungen, Comics, Textbeiträgen, Diskussionen und Liebeserklärungen über die Möglichkeiten und Grenzen von Queer-Feminismus im Punk. Sein Fokus liegt dabei nicht auf früher war alles besser und Riot Girl Nostalgie. Vielmehr lässt es Protagonistinnen zu Wort kommen, die Punk und DIY heute lieben und leben, mit allen Macken, Kanten und Ärgernissen. Den HerausgeberInnen und ZeichnerInnen war es eine Herzensangelegenheit, dieses illustrierte Buch über die aktuelle Punk-Szene aus ihrer queer-feministischen Sicht zu machen. Im März 2018 wurde das Buch über den Ventil-Verlag verlegt, in einer Auflage von 2000 Stück. In ein paar Tagen, am 10. März, um genau zu sein, ist es genau ein Jahr her seit der Release-Party in der Roten Flora. Wir haben mit Judith, einer der beiden Herausgeberinnen, über das letzte Jahr gesprochen.
Ein Jahr Our Piece of Punk. Was ist in dem Jahr alles passiert?
Ja, ein Jahr. Da ist echt richtig viel passiert. Also das hat uns auch selber ein bisschen überrumpelt, in total positiven Sinne. Wir wurden nämlich haben unglaublich viele Einladungen gekriegt an diverse Orte und sind somit sehr, sehr viel rumgekommen. Wir haben letztes Jahr 25 Anfragen wahrgenommen und mussten dann gegen Ende Jahr leider ein paar absagen, weil wir dann keine Zeit mehr für hatten. Und nach wie vor kommen Anfragen rein. Und das ist etwas, das wir uns nie gedacht hätten. So. Und wir wurden eingeladen für Lesungen, für Podiumsdiskussionen, für Radiointerviews, für ein Magazin haben wir auch Interviews gegeben und sind echt an viele Orte gekommen, die ich auch vorher noch nicht kannte und hatten sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Also es ist auch ein riesen Netzwerk aufgegangen dadurch.
Ihr habt da scheinbar einen Nerv getroffen, der gekitzelt werden musste. Vielleicht kann man es so sagen.
Okay, und ja. Kann man so sagen, ne? Also das war uns auch nicht so bewusst. Ich glaube, dass das Ausmaß, wie wichtig das war oder wie groß die Nachfrage ist für dieses Projekt, wurde mir erst im Laufe dieses Jahres auch klar. Also das hätten wir auch nicht erwartet. So.
Was waren so deine Highlights? Gibt es da was Spezielles?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, so als allgemeines Highlight ist für mich schon so, dass ich super viele Leute kennengelernt habe, dadurch super viele intensive und gute Diskussionen gehabt habe und dass wir auch immer, wenn wir vor Ort waren, sehr oft mit den Leuten vor Ort, die das organisiert haben oder einfach die da aktiv sind, sowohl in den Projekten oder wo auch immer, darüber geredet haben, wie sind die Leute vor Ort organisiert und uns darüber austauschen konnten. So, was heißt es, Konzerte organisieren aus dem queer-feministischen Blick? Was heißt es, Bands einzuladen, zu gucken, dass die Leute sich wohlfühlen? Wie kann man eine größere Diversität auf die Bühne bringen? Und ich glaube, diese Diskussion, die wir ja schon auch sehr, sehr intensiv hatten, während das Buch in der Mache war. Das hat sich weitergeführt und ich glaube, das ist für mich so eines der größten Highlights jetzt persönlich, aber ich glaube auch für alle, die da involviert waren, so, das fand ich sehr, sehr positiv.
Jetzt gibt es ja auch so ein bisschen die Kehrseite feministischer Veröffentlichungen, weil die auch immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen haben, vor allen Dingen auch im Internet und so. Gab es sowas bei euch?
Nö, also grundsätzlich gar nicht. Und wir hatten das auch ein bisschen erwartet und haben uns auch so ein bisschen darüber geredet, so ja, wie würden wir damit umgehen und lass mal gucken, was da kommt und so. Und wir hatten, glaube ich, einen einzigen Facebook-Troll, der uns eine Nachricht geschickt hat, wir sollen die Menschen mit dem scheiß Genderwahn in Ruhe lassen. Und ich glaube, wir haben diesen Kommentar auch einfach stehen lassen, weil wir es lustig fanden und uns das aber auch nicht großartig gestört hat. So, ne? Aber wir hatten überraschenderweise vielleicht auch, aber gar keine so Anfeindungen erlebt jetzt im Rahmen dieses Buches.
Das ist doch mal positiv zu bewerten.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast schon so diesen Netzwerk- und Empowerment-Aspekt angesprochen. Gibt es Zahlen dazu, wie viele feministische Punk-Projekte jetzt in dem Jahr inspiriert durch das Buch entstanden sind? Da habt ihr doch sicher auch Rückmeldungen bekommen.
Ja, also ich würde jetzt gerne eine horrend große Zahl nennen, aber das kann ich natürlich nicht so, ne? Für uns war es immer extrem schön oder eins der schönsten Feedbacks zu kriegen, wenn Leute auf uns zukommen, sei es an Veranstaltungen, aber auch sonst, und sagen, ey, ich habe euer Buch gelesen und ich habe jetzt voll Bock, eine Band zu starten. So. Und das war auch der Gedanke mit diesem Buch, dass wir Leute empowern wollen, dass wir irgendwie auch zeigen können, so, hey, jede Person kann in der Band sein oder Soundtechnik machen oder was auch immer. Und das waren immer die geilsten Feedbacks für uns, über die wir uns sehr, sehr gefreut haben. Wie viele Projekte jetzt direkt aufgrund von unserem Buch entstanden sind, kann ich dir nicht sagen. So, ne? Ich glaube, das ist auch, vielleicht war es bei der einen oder anderen Person so der letzte Kick in den Arsch, das dann wirklich zu machen. unser Buch, aber vielleicht waren die Sachen ja auch schon länger geplant und sowas, das kann ich dir nicht sagen.
Also ich kann von noch, ne, also ich habe jetzt auch endlich meine Band und ich muss sagen, das Buch hat mir auf jeden Fall auch einen Kick gegeben.
Geil, das ist richtig schön zu hören, danke.
Ja. So, was ist denn jetzt quasi für die nahe Zukunft geplant, 2019, was wird mit Our Piece of Punk gehen?
Das ist jetzt auch so ein bisschen ein Spoiler, weil wir haben darüber noch gar nicht viel geredet in der Öffentlichkeit, aber ich habe das gerade auch nochmal abgesprochen mit Barbara. Wir machen das jetzt in diesem Interview. Also einerseits ist die Auflage, die Erstauflage sozusagen ausverkauft. Und da sind wir gerade auch mit dem Verlag so ein bisschen in Kontakt und versuchen herauszufinden, wie wir diese Zweitauflage machen können. Weil Das war natürlich ein Riesenaufwand mit dem Crowdfunding und wir können halt nicht einfach nochmal ein Crowdfunding machen. Und dann müssen wir jetzt so ein bisschen am rausfinden, wie können wir eine Zweitauflage starten, weil ich glaube, das Interesse ist nach wie vor da und für uns ist es halt wichtig, dass alle, die eins wollen, auch eins kriegen. So, das ist das eine. Das ist einfach sozusagen die Fortsetzung, was mit dem Buch geht. Was wir zusätzlich planen, ist, dass wir alle Texte in einer Audioversion ins Internet stellen wollen. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wir haben jetzt Menschen gefunden, die sich mit Einlesen von Texten und die auch Radio machen und so auskennen, die das auch angeboten haben für uns, diese Texte einzulesen, die man dann irgendwie online sich anhören kann. Das war von Anfang an, war das auch ein Feedback von Menschen, die gesagt haben, wie wäre es denn, wenn es ein Audiobuch gibt? Und wir waren halt wirklich viel beschäftigt und unterwegs auch mit dem Buch. Und jetzt kommt langsam die Zeit, wo wir uns mit solchen Projekten auseinandersetzen können. Wie gesagt, es kann noch ein bisschen dauern. Das ist die Idee für 2019. Und was wir auch planen, ist, dass ein zweites Mixtape rauskommt, wieder mit einer Release-Party, weil wir uns einfach sagen, so, wir wollen nochmal zeigen, wie viele Bands es eigentlich gibt, die unter dieses Spektrum von queerfeministischem Punk fallen. Jetzt gar nicht unbedingt Genre fokussiert, aber Punk als Überding. Und man hört ja immer wieder die Leute sagen so, ich kenne ja keine Bands oder es gibt halt so wenige. Und ich kann hier einfach mal ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt schon eine Liste von 30 bis 40 Bands, wo wir die Qual der Wahl haben. Und es gibt natürlich nochmal hunderte mehr Bands, wo wir aussuchen könnten. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wir haben auf jeden Fall, wollen ein neues Mixtape rausgeben gegen Ende Jahr, von wo ungefähr wieder 20 bis 30 Bands drauf sind. Darauf kann man sich freuen. Aber ein zweites Buch gibt es nicht. Das haben wir von Anfang an auch immer gesagt. Das ist auch eine Frage, die immer kommt. An der ersten Lesung überhaupt kam die als eine der ersten Fragen, wann das zweite Buch rauskommt.
Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen.
Genau, für uns ist ganz klar, dass dieses erste Buch ist ganz klar unser erweiterter Freundeskreis und deshalb auch eine kuratierte Sache und unsere Sichtweise. Und es soll ein zweites Buch geben, sehr gerne, aber es soll jemand anders machen. Und wir haben auch immer gesagt, die Leute sollen sich den Namen schnappen, wenn sie Bock drauf haben und sollen ein zweites Buch machen, aber nicht wieder aus unserer Perspektive. So, ne? Aber das ist jetzt noch nicht passiert. Aber das darf auf jeden Fall passieren.
Ihr habt ein Interview mit Judith gehört, einer der Herausgeberinnen des Sammelbandes Our Piece of Punk, ihrer queerfeministischen Perspektive auf den Kuchen, einer sehr inspirierenden und empowernden Perspektive, wie ich finde, und mit dem Aufruf, das eigene Piece of Punk zu backen. Unter www.ourpieceofpunk, alles zusammengeschrieben.net, findet ihr aktuelle Termine zum Buch, wo ihr vielleicht noch letzte Stücke ergattern könnt und dann sicher auch die Info, wann und wo die zweite Auflage erscheinen wird, wie wir gerade gehört haben. Und außerdem gibt's da unter der Rubrik Mixtape die hauptsächliche Quelle unseres heutigen feinen Musikprogramms. Also schaut's euch an, hört rein und jetzt geht's weiter mit Veto Noir mit ihrem Hit Cute.
Thank you.
Und jetzt haben wir uns leider ein bisschen verquatscht, aber ich werde euch den nächsten Beitrag mal in die Playlist ziehen und du erzählst vielleicht noch kurz was dazu, Matti.
Ja, und zwar hört ihr jetzt ein Interview, was ich geführt habe mit Sebastian Lisken von Digital Courage. Digital Courage ist ein Verein, der seit, ich glaube, 30 Jahren setzt er sich für Grundrechte im digitalen Raum ein, das heißt das Recht auf Privatsphäre, Meinungsfreiheit und dies und das. Und die machen verschiedene Kampagnen, haben ihren Sitz in Bielefeld und da habe ich ein sehr interessantes Interview geführt über die EU-Urheberrechtsreform, die jetzt demnächst kommen soll. Also viel Spaß.
Warum soll das Urheberrecht in der EU reformiert werden?
Also seit September 2016 liegt ein Vorschlag der EU-Kommission auf dem Tisch. Es ist so, dass die EU immer wieder bemerkt, dass es einen Bedarf gibt, aus ihrer Sicht das Recht anzupassen, gerade auch in Bezug auf Entwicklungen im digitalen Bereich. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was die wirklich genannten Gründe waren, um das zu reformieren.
2016 wurde der Deal jetzt schon mal vorgeschlagen, hast du gesagt, und damals wurde aber durch AktivistInnen aufgehalten. Wie meinst du, stehen die Chancen, dass die Reform dieses Mal durchkommt?
Das ist ein sehr verworrenes Spiel geworden. Dieser Vorschlag der Kommission ist immer der Anfang im Prozess der Gesetzgebung bei der EU. Das Parlament schlägt nicht selbst Gesetze vor, sondern die Kommission schlägt einen Text vor. Das Parlament beschäftigt sich mit diesem Text ausführlich und das durchläuft mehrere Ausschüsse im EU-Parlament. Dann beschließt das Parlament etwas, was Verhandlungsmandat genannt wird. Das soll gemeinsam beschlossen werden zwischen Kommission, Parlament und Rat. Und es werden dann Verhandlungen aufgenommen. Das für uns entscheidend ist der letzte Abstimmungsschritt im Gesamtplenum des Europäischen Parlaments. Und da gibt es gerade die interessante Frage, wann das stattfinden soll.
Genau.
Wir haben das erwartet.
Ich habe auch ganz viele verschiedene Angaben gelesen. Einerseits in einem älteren Artikel stand, dass es im Januar abgestimmt werden soll. In jetzt einem von Ende Februar stand, dass es im März oder April eine Abstimmung geben soll.
Ja, das ist
überhaupt
richtig.
Nicht klar.
Das Interessante ist, dass jetzt seit gestern etwa der Eindruck entsteht, dass vor allem die Europäische Volkspartei, also die Gruppe im EU-Parlament, der jetzt unter anderem eben auch die Union in Deutschland angehört, vorgeschlagen hat, die Abstimmung vorzuziehen auf die Woche vom 11. bis 14. März.
Das wäre also schon nächste Woche.
Ja, genau. Und das ist sehr interessant, weil inzwischen der Protest einer nochmal deutlich gewachsen ist. Und es gibt schlagkräftige Proteste. Unter anderem ist der 23. März geplant als ein Protesttag. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr bequem dann, wenn man das mal eben vorzieht auf die Woche vor diesem Protest.
Dem will die EVP dann zuvorkommen praktisch.
So scheint es, ja.
Okay, dann wollen wir mal zum Inhaltlichen kommen. Die problematischen Teile, die kritisierten Teile der Reform sind ja immer Artikel 11 und 13. Was besagen die überhaupt?
Ja, Artikel 11 enthält ein Leistungsschutzrecht. Das ist eine Regelung, die es bisher nur in sehr wenigen Ländern gibt, in Deutschland und Spanien, und die auch dort sehr kritisiert worden war. Mhm. Leistungsschutzrecht heißt, dass so ähnliche Websites wie Google News auf einmal auch Beiträge zahlen müssen, und zwar nicht direkt an die Urheber von Inhalten, sondern an die Verlagshäuser, die solche Inhalte als Nachrichten veröffentlichen. Es soll also kostenpflichtig werden, Verweise auf solche Artikel zu schalten auf einer eigenen Website. Dann ist die Frage, wie viel zitiert werden muss, damit diese Pflicht dann greift und solche Fragen.
Das heißt, das schränkt eigentlich letztendlich einfach Verlinkungen ein von einer zur anderen Website, oder wie?
So ist es. Es wird auch dann verkürzt als Linksteuer bezeichnet, obwohl das natürlich keine an den Staat zu zahlende Steuer ist. Das ist ein sehr problematisches Vorgehen, weil es alle möglichen Aktivitäten im Internet behindern kann, die sich eben mit Medienberichten beschäftigen. Diese Regelung wird behauptet, ist wichtig, um eben das Überleben von Journalismus zu gewährleisten. In der Praxis in Deutschland hat sich gezeigt, dass es eben vor allem kleine Websites betrifft, die dadurch leiden, die nämlich ihre Aktivitäten einstellen, und dass große Websites, die immer so ähnlich wie Google News, die immer so als Zielrichtung angegeben worden sind, damit eigentlich keine Probleme haben, weil sie eine solche Macht haben, dass sie sich mit den Verlagen einigen, im Grunde so weitermachen zu können wie bisher.
Wie können denn kleine private Websites damit umgehen? Also wenn jetzt irgendein privater Blog oder sowas auf einen Zeitungsartikel verlinkt, dann muss der dafür dann Geld bezahlen.
Ja.
Das heißt, Leute, die das privat machen und die schon irgendwie Geld für Server und so weiter ausgeben, die müssen dann praktisch nochmal drauf bezahlen.
So ist es, ja.
Okay, das ist natürlich problematisch. Wie sieht's denn aus mit Artikel 13?
Ja, Artikel 13 ist der Artikel, der jetzt wirklich noch am meisten in der Diskussion ist. Die Kampagnen fokussieren sich auf Artikel 13, denn der greift im Grunde noch viel stärker ein in die Freiheiten im Internet. Er greift nämlich ein in die Freiheiten von uns allen, die wir irgendwo Inhalte hochladen und teilen. Das geschieht ja heutzutage im Internet auf Plattformen mit sogenanntem User-Generated Content, also Inhalten, die von den Nutzerinnen und Nutzern selbst dort hochgeladen werden. Also wir reden hier von sozialen Medien, eigentlich Facebook, Twitter. Ja, wie sieht es aus mit Mastodon, den freien Alternativen, dem Fediverse, ist dann auch eine interessante Frage. Wir fokussieren uns auch da immer wieder auf die großen Plattformen, aber es gibt eben sehr, sehr viele Plattformen dieser Art.
Ja.
Und auch hier wird verlangt, dass man Beiträge bezahlt oder dass man Lizenzen erwirbt für urheberrechtsgeschützte Inhalte, diesmal aber direkt bei den Creators, also den ja. Urheberinnen selbst, oder, und das ist tatsächlich der Inhalt, bei denen, die Rechte haben. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Und um deren finanzielles Überleben soll das eigentlich gehen.
Und woher kann ich sowas erfahren, wer da das Recht dran hat, wenn ich was hochladen will?
Das kann ich natürlich nicht. Und daran merkt man schon, wie kompliziert das Ganze dann wird. Ich kann natürlich, wenn ich irgendwo was hochlade, nicht Kontakt aufnehmen zur Plattenfirma, das ist zu aufwendig für mich. Stattdessen wird die Verantwortung auf die Plattformen übertragen, bei denen ich etwas hochlade. Die sollen entweder Vereinbarungen schließen, was aber auch für die sehr schwer ist, oder, und jetzt kommt das, worum es eigentlich geht, was das Ganze so schwierig macht oder so gefährlich macht für unsere Rechte, die Plattformen sollen Mechanismen einbauen, um automatisiert festzustellen, ob ich gerade einen Inhalt hochlade, der geschützt ist. Das ist zwar nicht direkt im Text so drin. Dort
aber das
steht,
ist die letztendliche Auswirkung dann, ne?
Richtig. Es werden Bedingungen gesetzt, die es eigentlich unmöglich machen, mit irgendeinem anderen Mittel als mit automatisiertem Filtern gegen Urheberrechtsverstöße vorzugehen. Und das heißt, dass eine Automatik sich anschaut, was ich hochlade, eine von Privaten betriebene Automatik wohlgemerkt, und eine Automatik, die eben auf Algorithmen basiert, die niemals alles erkennen können, was es so gibt im Bereich von der Verwendung von Inhalten, also Parodien und solche Dinge, Memes. Und diese Automatik entscheidet dann, ob mein Inhalt, den ich kommunizieren möchte, auch wirklich kommuniziert werden kann. Und das ist ein erheblicher Einschnitt in mein Recht auf freie Meinungsäußerung.
Mhm. Letztendlich ist das ja dann eine Zensur durch private Firmen. Ne? Das ist ja nicht mal, dass der Staat irgendwie festlegt, was erlaubt ist und was nicht, sondern dass die Firmen dann entscheiden müssen, oder?
Das ist das eine Problem. Es ist ganz oft zu beobachten, dass die Rechtsdurchsetzung heutzutage auf Private abgeschoben wird, die dann auch entsprechend intransparent arbeiten. Es ist dann die Frage, ob es auch Mechanismen gibt, um dagegen sich zu wehren, wenn zum Beispiel eine falsche Entscheidung getroffen wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es eine automatisierte Entscheidung ist. Und dadurch werden also erhebliche Verzerrungen oder Fehlentscheidungen garantiert stattfinden. Denn kein Algorithmus kann Dinge verstehen wie den politischen Kontext, in dem etwas gerade stattfindet, die Bezüge, die ich habe mit dem, was ich teile. Das überfordert auch heutzutage noch lange die sogenannte künstliche Intelligenz. Zusammen haben wir also einen Mechanismus, der sich wirklich auf zentrale Grundrechte erheblich auswirken kann. Mhm.
Das war Youth Trash von Static Me hier im Infomagazin auf Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Und direkt vor dem Lied habt ihr den ersten Teil eines Interviews gehört, was ich mit Sebastian Lisken vom Verein Digital Courage geführt habt. Und damit geht's jetzt weiter. Und zwar ging es gerade um die EU-Urheberrechtsreform, die geplant ist, und speziell um die geplanten Upload-Filter, die dann viele Webseiten einführen müssten.
Wie sieht das aus? Wie würde sich das jetzt konkret im Alltag bemerkbar machen, wenn ich jetzt irgendwie meinetwegen auf Facebook oder was weiß ich irgendwas posten will? Wie sieht das dann aus?
Natürlich wissen wir das noch nicht genau, wie das aussehen wird, aber ganz klar ist, dass etwas, was ich poste, dann automatisiert geprüft werden wird, und ich drücke dann also den Senden-Knopf oder Teilen-Knopf
und dann wird das vielleicht abgelehnt.
Ja, dann genau. Ich kann eventuell das nicht durchführen, und das, was ich sagen will, kann ich dann erstmal nicht sagen. Und wenn ich das ändern will, wenn ich behaupten will, dass das, was ich mache, völlig im Rahmen ist, dann muss ich mich vielleicht irgendwo hinwenden, muss erstmal suchen, wo das vielleicht ist, und kann dann möglicherweise nicht an einer aktuellen Debatte rechtzeitig teilnehmen.
Mhm. Jetzt hört sich das so an, als ob irgendwie alle an dieser ganzen Reform verlieren. Also NutzerInnen, dann große Internetkonzerne sind ja auch dagegen. Wer profitiert denn von dieser Reform? Wer hat das denn überhaupt gefordert?
Es gab viel Lobbying aus dem Bereich der Publisher. Springer hat viel Lobbyismus gemacht. Zwischen hat sich der Bertelsmann-Konzern auch sehr kritisch geäußert. Mhm. Die sind ja irgendwo so dazwischen, denke ich. Die sind teilweise Online-Plattformen. Und Es ist eigentlich für mich nicht mehr übersichtlich, wer jetzt wirklich für sich da dahinter steht. Die Absicht ist eben, das zu beseitigen, was die Medienkonzerne gerne den Value Gap nennen. Das ist also das, was sie im Moment durch Online-Inhalte verdienen und das, was sie nach ihrer Wahrnehmung verdienen sollten. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass zum Beispiel die Musikindustrie immer mehr Einnahmen hat, dass sie also durchaus es schaffen zu verdienen im aktuellen Umfeld von digitalen Medien. Und dass es vielleicht auch möglich wäre, ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Geschäftsmodelle zu entwickeln, um damit klarzukommen.
Zuletzt mal noch, ist schon klar, welche Fraktionen im Europäischen Parlament dafür und welche dagegen stimmen wollen?
Das ist nicht so klar wie in einem nationalen Parlament. Es gibt also keine klaren Koalitionen etwa zwischen Fraktionen und es gibt auch sehr selten ein ganz einheitliches Abstimmungsverhalten. Grundsätzlich haben wir sowas wie eine große Koalition vielleicht, also informell und nicht so fix, können wir schon beobachten. Also die Konservativen und die Sozialdemokraten arbeiten oft zusammen, aber auch bei den Grünen gibt es einige Abgeordnete, die für den Vorschlag gestimmt haben, als das Parlament im letzten Jahr seine Position gefunden hat. Und wie gesagt, keine Fraktion ist einheitlich in ihrem Abstimmungsverhalten. Julia Reda von ursprünglich den Piraten oder im Europäischen Parlament Teil der grünen Fraktion. Julia Reda hat neulich getweetet, dass viele Kollegen aus dem Parlament inzwischen bedauern, dass sie für den ursprünglichen Vorschlag gestimmt haben im letzten Sommer.
Das heißt, es ist schon Bewegung inzwischen dagegen wahrzunehmen auch.
Ja, genau. Wir haben schon das Gefühl, dass es sich lohnt, Kontakt aufzunehmen. Es gibt auch eine Website, saveyourinternet.eu, und die hilft auch dann bei diesen Kontakten. Und das wird weiterhin empfohlen. Ja.
Das heißt, wer sich dagegen richten möchte, sollte auf diese Webseite gehen und kann darüber dann seine Abgeordneten kontaktieren.
Ja.
Alles klar. Gut, dann vielen Dank für das Interview.
Ja, gern geschehen.
Das war das Interview mit Sebastian Lisken und mehr Informationen zum Verein Digital Courage oder zu den neuen Upload-Filtern.
Genau, zur EU-Urheberrechtsreform und wie man sich dagegen einsetzen kann. Auf der Webseite, die Sebastian gerade genannt hat, saveyourinternet.eu.
Und ich habe jetzt noch ein paar kurze Infos zu den aktuellen Hausbesetzungen in Freiburg. Und zwar der rechtliche Betreuer des Eigentümers der Mozartstraße 3 hat den Besetzerinnen heute Nachmittag ein Ultimatum bis 9 Uhr morgen früh, Donnerstag, den 7. März, gestellt. Strafantrag ist angeblich gestellt, Räumungsantrag wird gestellt, wenn morgen früh noch Leute im Haus sind, so der Vertreter. Aktuell diskutieren die Besetzerinnen, wie mit der Situation umzugehen ist. Und ihr könnt euch unter www.dwg.noblogs.org informieren, wie ihr weiter unterstützen könnt. Morgen Donnerstag, 7.3., 9 Uhr ist auf jeden Fall erstmal eine spannende Zeit. Und auch wenn die Polizei gegenüber dem Betreuer gesagt hat, dass sie eigentlich nicht genug Kräfte vor Ort hat, um zu räumen, würde ich mich jetzt auf diese Aussage nicht direkt verlassen und morgen früh Donnerstag, den 7.3. muss spätestens mit einem Räumungsantrag und damit auch mit einer Räumung gerechnet werden. In der Clara-Straße 17, der anderen aktuellen Besetzung, die nun schon fast seit einer Woche im Quartier Stühlinger gehalten wird, geht's munter weiter und soweit ich weiß, kann Mensch sich dort einbringen. Auch hier gilt es, sich zu informieren und aktiv zu werden gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung. Support your local squatting und Infos gibt's vor Ort bei den Häusern oder unter www.dwg.noblogs.org. So. super kurz nach bester Punkrock-Manier. Aber jetzt geht's gleich weiter. Jetzt habe ich es auch weggemacht. Es war Round Round von Kanin, glaube ich. Und jetzt kommt noch was auf die Ohren. Das war I Love Hardcore Girls von Drosophila und wir kommen schon zu unseren Veranstaltungshinweisen für heute Mittwoch, den 6.3. Matti.
Also, und zwar gibt es immer noch die Besetzung, die gerade angekündigt wurden schon, in der Klarastraße 17 und in der Mozartstraße 3. Da wurde in der Klarastraße 17 ein leerstehendes Reihenhaus besetzt. Das wird jetzt immer noch gehalten. Und da unten drin ist auch das Café Alles Klara eingerichtet im Erdgeschoss. Am Montag wurde jetzt auch die Mozartstraße 3 in der Viere besetzt. Auch dort gibt es die nächsten Tage über Programm und auch dort ist Support gern gesehen. Das heißt, alle, die Lust haben, können ihre FreundInnen mitbringen, sowie Kaffee und Kuchen. Die WG Wohnraum gesucht freut sich auf euch. Genau, dann gibt es heute relativ viel Kino und nicht so viel anderes, aber ich kann euch hier ein paar Filme empfehlen. Und zwar als erstes Green Book. Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley geht 1962 auf eine Konzerttournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lipp, ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein, dennoch entwickelt sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam durchstreiten sie eine Zeit, die von Gewalt und Rassentrennung, aber gleichzeitig viel Humor und wahrer Menschlichkeit geprägt ist. So müssen sie ihre Reise nach dem Negro Motorist Green Book planen, einem Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, die auch schwarze Gäste bedienen. Heute 20.30 Uhr im Kino Friedrichsbau. Es läuft das englische Original mit Untertiteln. Und jetzt der Trailer zum nächsten Film, den ich ankündige, The Hate U Give.
Mama und Daddy sagen, wir gehören hierher, weil hier unsere Leute leben. In die Highschool geht man, um verprügelt, high oder schwanger zu werden. Da gehen wir nicht hin. Williamson ist eine andere Welt. Darum gibt's hier eine zweite Version von Star. Bis zum Wochenende. I get those goosebumps
every time. Was geht? Was hast du getrieben?
Klar, du chillst jetzt nur noch mit den weißen Kids.
Halt die Klappe!
Raus aus dem Wagen.
Yo, Star, ist okay?
Los, tu, was er gesagt hat. Kill Lil, ich mein's ernst. Geh wieder zurück!
Das war der Trailer zum Film The Hate U Give. Es geht um die 16-jährige Star Carter, eine junge schwarze Frau, die in zwei Welten lebt, in ihrem armen, hauptsächlich schwarzen Wohnviertel und andererseits ihre hauptsächlich weiße Privatschule. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen diesen zwei Welten wird erschüttert, als sie Zeugin wird, wie ihr bester Freund aus Kindertagen von einem Polizisten erschossen wird. Nun ist es an Star, trotz des Drucks von allen Seiten, ihre Stimme zu erheben und für Gerechtigkeit einzustehen. 20.50 Uhr läuft der Film im Kino Harmonie. Und noch ein letzter Film für heute.
Jared. Ich will, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir ein erfülltes Leben. Ich liebe dich.
Aber Mutter und ich wissen nicht, wie du noch unter diesem Dach leben kannst, wenn du so grundsätzlich dem Kern unseres Glaubens zuwiderhandelst.
Jared, sag mir die Wahrheit.
Ich denke an Männer. Ich weiß nicht wieso. Und es tut mir auch leid.
Genau, der Film Der verlorene Sohn, von dem ihr jetzt gerade den Trailer gehört habt. Der 19-jährige Jared wächst in einem Baptistenpredigerhaushalt in den amerikanischen Südstaaten auf. Als sein strenggläubiger Vater von der Homosexualität seines Sohnes erfährt, drängt er ihn zur Teilnahme einer Reparativtherapie. Angesichts der Wahl, entweder seine noch brüchige Identität oder aber seine Familie und seinen Glauben zu riskieren, lässt sich Jared notgedrungen auf die absurde Behandlung ein. Seine Mutter begleitet ihn zu der abgeschotteten Einrichtung der Organisation Love in Action, deren selbsternannter Therapeut Victor Sykes ein mehr als fragwürdiges Umerziehungsprogramm leitet. Heute 21 Uhr im Friedrichsbau. Der Film heißt Der verlorene Sohn. Und wer Lust auf was anderes hat, kann wie jeden Mittwochabend um 20 Uhr in den Waldsee gehen. Da läuft Move to Groove, Abtanzen mit verschiedenen DJs. Der Eintritt ist frei.
Und, Moment, wir hatten eigentlich noch ein Lied. Egal, ich mache direkt weiter mit den Veranstaltungshinweisen für Donnerstag, den 7.3. Und da wir jetzt nur noch wenig Zeit haben, erspare ich euch, nein, ist bestimmt sauwitzig, und zwar Mac Orgelmüller kommt morgen ins Weingut Andreas Dilger. Um 19 Uhr geht's los unter dem Titel Samba Si, Arbeit No, ein kulturwissenschaftlich-musikalische Notiz. Seit langem beschäftigt sich der stets gut gekleidete Alleinunterhalter Mac Orgelmüller mit dem Thema Arbeit in der Musik. In einer eigens zusammengestellten Lecture-Performance wird er dem Publikum mit Hilfe seiner modernen Heimorgel kulturwissenschaftlich-musikalische Notizen hierzu präsentieren. Das Arbeiter- und das sozialkritische Lied, der Protestsong und der Schlager sowie nicht zuletzt das Genre der Firmenhymne sind seine Quellen, die er durchforstet und befragt hat. Seine Spezialität sind darüber hinaus Mitmachspiele, die er in über 20 Jahren Berufserfahrung entwickelt hat. Seine Absichten legt er offen zutage, denn er sagt, ich möchte den Menschen an diesem Abend echte Freude bereiten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung Arbeit ist Arbeit ist Arbeit gesammelt, bewahrt und neu betrachtet statt. 19 Uhr, Weingut Andreas Dilger in der Uracher Straße 3. Das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht geht auf die Zielgerade und um 19 Uhr findet im Theatersaal der Volkshochschule gibt's die zweite und letzte Chance, die Veranstaltung Frauenwahlrecht international und in Freiburg mitzubekommen. Wir sind eingeladen zu Geschichten von Frauen und ihrem Kampf für politische Gleichberechtigung. Freiburgerinnen aus aller Welt, die feministische Geschichtswerkstatt, der Migrantinnenbeirat und die Volkshochschule präsentieren uns am Vorabend des Internationalen Frauentags Bilder und Kampagnen von Frauen in Brasilien, Norwegen, Spanien, Ghana, Portugal, Afghanistan, USA, Syrien und in Freiburg. Neue Entdeckungen garantiert. 19 Uhr im Theatersaal der Volkshochschule, Rotteckring 12. Um 21 Uhr in der Passage 46 tritt das Heim- und Fluchtorchester auf. Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und das Heim- und Fluchtorchester ist eine seit 2012 existierende musikalische Gruppe, in der junge Menschen aus verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen und aus dem Pool mitgebrachter musikalischer Ideen gemeinsam neue Musik kreieren. Es entsteht eine explosive Mischung aus orientalischen Klängen, Balkanbeats, afrikanischem Gesang, heißen Percussion-Rhythmen, Rhythmen und abendländischem Streichersound. Für seine integrative Arbeit wurde das Heim- und Fluchtorchester gerade mit dem Integrationspreis der Stadt Freiburg 2018 ausgezeichnet. Am 7. März lädt das Heim- und Fluchtorchester erstmalig zu Konzert und Tanz in die Passage 46 ein. Passage 46 unterm Theater. Adresse unbekannt. Ein letzter Termin, das Vorbereitungstreffen für den 23.3., den Aktionstag gegen den Artikel 11 und 13 der Urheberrechtsreform, über die wir gerade auch schon in der Sendung gesprochen haben. Und zwar 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs in Freiburg. Zu dem Artikel 11, 12 und 13 der geplanten Urheberrechtsreform der EU wird es europaweit viele Demonstrationen und Aktionen geben. Es liegt an uns in Freiburg, etwas Eigenes zu machen. Dazu erreichten uns viele Fragen in den letzten Tagen und wir laden daher alle motivierten Menschen zum offenen Vorbereitungstreffen ein. Ich spreche jetzt in der Person des Chaos Computer Clubs, ihr habt es schon gemerkt. Außerdem gibt es einen Orga-Verteiler, artikel13@cccfr.de. Da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr auf den Verteiler wollt. Donnerstag, 7.3., 18.30 Uhr, Adlerstraße 12a beim Chaos Computer Club. Und wir müssen uns jetzt verabschieden. Das war das Infomagazin vom 6.3., kurz vorm 8. März. Und
genau, deswegen auch vielleicht nochmal die Ankündigung. Am 8. März läuft ja die ganze Zeit, den ganzen Tag über das Radioprogramm zum Frauenkampftag. Ne?
Genau.
Und super, deswegen gibt es dann auch kein Infomagazin.
Auch das nicht, ja.
Alles klar. Also, euch einen schönen Abend.
Tschüss und bis nächste Woche.
Am 8. März gehen weltweit Frauen und Feministinnen auf die Straße und fordern Sichtbarkeit und Anerkennung, gerechte Bezahlung und das Ende von Gewalt und Diskriminierung. Mit einer Live-Sendung berichten die freien Radios von Aktionsorten, führen Interviews mit AkteurInnen und spielen feministische Musik. Regional, bundesweit und international. Schaltet das Radio ein oder hört den Livestream im Internet am 8. März von 7 bis 22 Uhr. Ja.